Willkommen zurück zum 54. Podcast. Heute reden wir über Japan. Und ein bekanntes Gesicht haben wir da. Hallo Levi.
Hallöchen, einen guten Abend oder einen guten Mittag.
Viel wichtiger, unser Gast. Hallo Kumo.
Hallo, hier ist die Kumo.
Der Grund, warum wir sie dabei haben, sie schreibt einen Blog und den solltet ihr alle besuchen.
Ja, mein Blog heißt The Hangry Stories. Der Name kommt tatsächlich daher, da ich unausstehlich bin, wenn ich hungrig bin. Deswegen gibt es dieses Wort hangry. Also hangry ist hungrig und angry zusammengeklappt und das ist genau ich. Also wenn ich morgens noch nichts gegessen habe auf einer Con, bitte nicht ansprechen. Das geht nicht gut aus für euch und für mich irgendwie auch immer nicht. Deswegen dachte mir, es ist genau der richtige Titel für meinen Blog, weil das ist so eine Mischung aus Reise- und Kochblog über Schwerpunkt Japan.
Levi, wir fliegen zusammen nach Japan.
Wir fliegen zusammen nach Japan. Wir wissen noch nicht wann. Es soll allerdings irgendwann im August werden. Wir warten nur noch auf den richtigen Moment, quasi den Flug zu buchen, wenn es besonders günstig wird.
Ich habe gehört, August ist ein schlechter Monat zum Fliegen nach Japan.
Finde ich tatsächlich nicht. Also ich war noch nicht im August in Japan, aber mein Ehemann war für ein Jahr in Japan, hat dementsprechend auch den August miterlebt und er fand es super. Und ich bin auch jemand, ich mag es warm. Ich habe kein Problem mit der Hitze und deswegen, und man kann im August kann man auf den Fuji. Und das ist ein ganz wichtiger Grund für mich, auch demnächst mal den Sommer anzuvisieren, um nach Japan zu reisen. Weil ich will auf den Fuji.
Das Problem ist nicht unbedingt nur die Hitze, sondern auch die unglaublich hohe Feuchtigkeit. Die Luftfeuchtigkeit ist einfach richtig heftig. Man muss überlegen, das sind ja Breitengraden, das Tokio ist ja bei uns irgendwo im Mittelmeer, hat aber die komplette Pazifikluft, von dem her mit der Luftfeuchtigkeit, das ist vor allem, man geht quasi aus dem Haus raus. Ich bin eigentlich ein Abendsduscher, von dem her andere bei mir in der Gruppe haben immer morgens geduscht, die haben nach 300 Metern im Freien erneut geduscht gehabt, allerdings dann in eigenen Körpersäften, also es war nicht unbedingt angenehm. Wobei man auch sagen muss, man kommt sehr schön klimatisiert von Ort A nach Ort B. Also ist ja grundsätzlich alles klimatisiert und auch immer bis zum Anschlag. In jedem Gebäude, in jedem Taxi, in jedem, ist jetzt egal, Taxi, öffentliches Verkehrsmittel einfach, alles klimatisiert bis zum Anschlag und immer 20 Grad kälter, als es draußen ist.
Ja, also ich war schon im September bis Mitte Oktober. Da war es auch also tatsächlich 30, 35 Grad teilweise. Und wenn wir dann irgendwo rein sind in ein Einkaufszentrum oder so, da musste ich dann sofort wieder eine Jacke anziehen, weil es einfach so kalt war. Also im Sommer einfach immer eine Jacke in der Tasche haben, damit man sie nicht überziehen kann, wenn man so eine leicht frierende Frau ist wie ich. Ich weiß nicht, wie euer Wärme- und Kälteempfinden ist, aber ich friere ständig.
Da sind wir direkt im Thema. Wollen wir direkt zu eurer ersten Reise kommen? Wie ist die zustande gekommen? Wie seid ihr da rangegangen?
Ja gut, bei uns war das so, wir mit meiner Freundin, mit Jaja halt, schon längeres Mal geplant und da wir nicht unbedingt alleine fliegen wollten, haben wir ein paar aus unserer SAP-Gruppe gefragt, die mitkommen wollen und auch noch ein Kumpel und wir sind dann zu fünft hingeflogen. Es war dann auch direkt im August und der Kulturschock kam dann wirklich, sobald man auf diese Schwelle übertrat von Flieger diese Brücke quasi, wo dann quasi vom klimatisierten Flieger hinaus in die Luftfeuchtigkeit gegangen ist und erstmal so eine Wand vor sich hatte, gegen die man gelaufen ist. Also es war schon sehr eindringlich, sag ich mal.
Ich glaube, meine Begegnung mit Japan ist recht schnell erzählt. Ich bin beruflich öfter in China und dann hat mir die Lufthansa Geld geboten, dass ich über Haneda zurückfliege, also über Tokio. Und dann war ich 2 Stunden am Flughafen in Japan. Jetzt kann ich sagen, ich war schon mal in Japan.
Also meine erste Japan-Reise war 2012 im Februar. Und ich bin rübergeflogen, weil der Michael dort ein Austauschjahr gemacht hat. Er hat an der Kyoto-Universität für ein Jahr studiert, ist im Jahr vorher nach der Konichi rübergeflogen und das war quasi so nach einem halben Jahr das erste Mal, dass wir uns auch wieder getroffen haben. Natürlich auch zum Valentinstag im Februar. Ich hatte super viel Schokolade aus Deutschland mit und tatsächlich das ist auch das einzige Mal, dass mir das passiert ist, wurde ich am Zoll rausgezogen. Ich musste also meinen Koffer öffnen und da war so eine kleine Japanerin mit einem riesigen Schäferhund, der meinen Koffer angebellt hat. Ich dachte mir nur so, lass mich in Ruhe, ich will hier nur raus, ich habe eh schon Verspätung. Und dann hat der Japaner nur noch meine ganze Schokolade, Milka-Schokolade gesehen und meinte so, oh, Valentine's Day. Und ich so, ja, Valentine's Day, lass mich durch, bitte. Und hat er mich einfach nur noch durchgewunken, weil ich sah wahrscheinlich auch mega verzweifelt aus und mega fertig. Und ja, im Februar bin ich gelandet? In Osaka International Flughafen, Kix. Und es war einfach mal 10 Grad im Februar. Wir hatten in München da gerade minus 20 Grad. Also es war für mich sehr angenehm, wieder keine Minusgrade zu haben. Also fand ich es eigentlich ganz nett. Also keine Wand von Hitze oder so.
So, jetzt will ich aber die Geschichten hören. Was ist alles schiefgegangen beim ersten Mal?
Oh. Also, das Taxifahren bei uns, das erste Mal Taxifahren war irgendwie nicht so gut gelaufen. Wir sind nach einem 11,5-Stunden-Flug in Tokio angekommen, sind dann mit dem Shinkansen nach Kyoto gefahren, sind in Kyoto an der Bahnstation ausgestiegen und wollten eigentlich zu unserem Haus. Allerdings kannte das Haus vom Namen natürlich keiner, allerdings die Straße kannte auch keiner der Taxifahrer. Und da haben sich irgendwie so 5, 6 Taxifahrer zusammengeschlossen und bis die dann irgendwie mal geklärt haben, in welche Richtung es ungefähr gehen könnte. Und haben uns dann nach, ich glaube, 7 oder 8 Minuten Fahrt einfach rausgeschmissen und wir standen da, oh gut, hier irgendwo könnte es vielleicht sein. Und dann haben wir eine nette Dame getroffen, die wusste dann auch wirklich, wo das Ding ist und hat uns dann vor die Haustür gebracht. Aber das ist, ja, also Taxifahren in Japan sind alle super nett, aber ich glaube, ich fahre dann doch lieber mit den Zügen, da weiß ich, wo ich einsteige und wo ich raus muss.
Das Straßensystem mit seinen Quadranten ist dann ja auch irgendwie nicht ganz so einfach.
Ja, also Autofahren in Japan stelle ich mir auch ganz furchtbar vor. Irgendwie sowas, so gerade in Tokio vielleicht. Nee, sind so Dinge, die brauchen.
Also bei mir ging es schon schief, bevor ich überhaupt im Land war. Also man kriegt ja am Flugzeug immer so Zettel zum Ausfüllen für die Einreise. Und ich habe die nicht bekommen. Also die Leute im Flugzeug, die haben mir diesen Zettel einfach nicht gegeben. Ich dachte, weil es halt auch mein erstes Mal war, habe ich mich auch nicht gewundert. Ich dachte mir, es ist irgendwas anderes, brauche ich nicht. Und dann bei der Einreise tatsächlich hatte ich das eben nicht. Und dann musste ich es noch vor Ort ausfüllen. Und da muss man ja sowas wie die Adresse, wo man übernachtet, reintun. Oder ja, Telefonnummer, wie lange man im Land bleibt. Und zu meinem Zeitpunkt, als ich da war, gab es dann nur noch diese Blankozettel auf rein Japanisch. Dankeschön. Mein Japanisch zu dem Zeitpunkt tendierte gegen null. Und dann hing halt so ein Übersetzungszettel, wo man sich dann dran langhangeln konnte. Ja, okay, habe ich auch nachgeschaut. Ging dann schon irgendwie, aber dann, ich hatte ja die Adresse gar nicht, wo ich übernachtet habe. Weil der Micha eben in Japan studiert hat zu dem Zeitpunkt, hat er halt im Wohnheim übernachtet. Ich hatte halt die Wohnheimadresse nicht. Also habe ich mir irgendeine Adresse in Kyoto dann auf Google rausgesucht und das da reingetragen.
Wow.
War dann auch schon in Ordnung, weil es gab ja Free Wi-Fi am Flughafen. Aber boah, nee, hat schon keine Lust mehr.
Und die Dame dann, hey, da wohne ich auch, Moment.
Zum Glück nicht. Ich glaube, die schauen sich das sowieso gar nicht an. Die nehmen den Zettel und dann landet der irgendwo in der Ablage C oder so. Aber ansonsten ging tatsächlich in Japan für mich relativ wenig schief. Es gibt ein paar Geschichten, die ein bisschen chaotisch liefen. Aber ansonsten, der Micha spricht halt relativ gut Japanisch. Der löst dann einfach alles mit den Japanern. Und ich stehe einfach daneben und lächle nett. Das hilft. Und ja, was ansonsten etwas Peinliches war, das war tatsächlich in Matsuyama im Dogo Onsen. Weil da, es ist so ein ganz berühmter Onsen, die schleusen ganz viele Leute jeden Tag durch, gehört auch zu einem der ältesten in ganz Japan. Und die haben auch so Übersetzungszettel, wo halt drinne steht, wie man diesen Ablauf dort plant. Und das war dann tatsächlich auf Englisch so krass schlecht beschrieben, dass sie uns den Ablauf einfach nicht erklären konnte mit dem Zettel. Und dann wurde ich irgendwann von dieser japanischen Frau in das Frauenonsen getragen. Und ich hatte kein Handtuch dabei, ich hatte keine Haarbürste dabei, ich hatte ein Haargummi ums Handgelenk zufälligerweise. Ich stand dann da ohne irgendwas in dem Onsenbereich, dachte mir, ja, okay, ziehe ich mich halt jetzt aus, ist auch egal. Und hab's dann, ich hatte halt nur so einen Baumwoll-Yukata von ihr in die Hand gedrückt bekommen, den man danach wieder anzieht. Habe ich dann gemacht, ich habe geduscht, bin dann in Onsen gegangen, bin dann wieder raus. Und irgendwann, weil ich wahrscheinlich wohl zu lange gebraucht habe, kam dann diese alte japanische Frau schreiend wieder in diesen Onsenbereich rein und rief nur ganz laut: Doitsu no kano jo, doko. Ich war die einzige Ausländerin in diesem Onsenbereich und dachte mir so, ja danke, jetzt wissen doch alle, dass ich Deutsche bin. Ja, und das war unangenehm. Das war nicht so nett, hab mich dann auch nicht so wohl gefühlt. Kann auch daran liegen, dass die einfach nicht so oft mit Ausländern zu tun haben, dass es auch einfach so eine Massenabfertigung ist, weil da tagtäglich Tausende von Japanern durchgeschleust werden und wir einfach nur gestört haben, weil die dann nicht ihren Standard abfertigen konnten. Ja, fand ich doof.
Aber interessant, dass unser Anime japanisch gereicht hat, um zumindest das zu verstehen. Ja.
Immerhin. Dafür hat es auch bei mir gereicht. Ich dachte mir nur, ja, danke.
Danke.
Also es gibt auch noch andere sehr viele schöne Onsen-Erlebnisse, die ich teilen kann. Aber das war so ein Dankeschön, muss das jetzt sein? Ja, aber das war auch dann das Schlimmste, was mir passiert ist. Also, und dafür ist es verdammt harmlos.
Wo gerade schon so bei kulturellen Unterschieden sind. Was mir immer wieder in China auffällt, ist einfach unheimlich sauber. Und in der Öffentlichkeit, die Leute, ja, sie reden halt auch irgendwie nicht mit dir. Also es ist irgendwie extremst ruhig auch.
Schwierig, tatsächlich.
In der Bahn ist es ja auch ziemlich verpönt, wenn man da also schon mal miteinander redet oder halt auch dann eben laute Geräusche macht. Also sowas wird überhaupt nicht gern gesehen.
Ja, finde ich aber gut und vor allem, es halten sich ja auch die meisten dran.
Ja, und auch was das Sauber angeht, in Japan ist ja so, du zumindest mal in Tokio nur auf ganz abgesperrten Bereichen darfst du ja einer rauchen, wenn du irgendwo anders erwischt wirst, dann gibt es ziemlich horrende Strafen dafür. Also daher kommt es halt auch. Oder gerade wenn du irgendwas irgendwie Müll achtlos wegwirfst und es wird zufällig gesehen, uff.
Aber zum Thema Sauberkeit muss ich tatsächlich sagen, wenn man so ein bisschen aus den Innenstädten rausgeht und mal ein bisschen in die Wälder schaut oder auf die Felder, da findet man schon sehr viel Plastikmüll, der überall rumliegt. Mhm. Also das ist auch so die andere Seite. Also in den Innenstädten wird versucht, es immer sauber zu halten. Aber manchmal sieht man ganze Kühlschränke und Autos im Wald ums Eck liegen. Vor allem also da, wo Michas Wohnheim in Kyoto war, das war so ein bisschen außerhalb. Und wenn man da die Straße lang geht, da hat man schon sehr viele Müllecken sehen müssen tatsächlich. Das finde ich überraschend, weil das ist, glaube ich, auch nicht so ein Ort, wo so viele Touristen hinkommen. Weil das so die letzte Ecke von Kyoto ist, wo einfach niemand hingeht, der nicht zum Beispiel zufällig da am Wohnheim wohnt. Und das habe ich aber auch tatsächlich schon in anderen so abgelegenen Gegenden von Japan ein bisschen bemerkt. Und ich habe auch schon mal ein paar Fotos gemacht, weil ich mir irgendwann mal vorgenommen habe, einen Blogartikel darüber zu schreiben. Japans nicht so saubere Seite. Irgendwann kommt der.
Ich glaube, wir Deutschen haben auch einfach viel zu krassen Recycling-Wahn, was das angeht.
Aber die Japaner auch, also die Mülltrennung da. Vor allem durch das Wohnheim hat man ja auch diese ganzen Mülltrennungssachen einhalten müssen. Oder auch wenn man sich eine Airbnb-Wohnung nimmt, da musst du ja auch so haargenau aufpassen, dass du ja alles richtig trennst und auch ja die richtigen Müllbeutel hast und auch ja die an dem richtigen Tag rausstellst. Also die haben eigentlich schon ein gutes Recycling-System auch in Japan. Aber ich glaube, so Großgeräte, sowas wie einen Kühlschrank zu entsorgen, ist da wahrscheinlich ein bisschen schwieriger.
Wollen wir mal zu den Orten kommen, die es euch besonders angetan haben?
Ja, beim ersten Mal waren wir, wie erwähnt, auch schon in Kyoto, haben uns da ein kleines Ferienapartment gegönnt. Gut, jetzt Kyoto ist, ich finde, eine sehr schöne Stadt, vor allem alte Stadt, mit vielen tollen Gebäuden. Also im Vergleich jetzt zu Tokio, sehr modern, sehr viele hohe Gebäude, wirklich sehr, sehr groß. Und in Kyoto, da ist, so der kleine alte Bruder, kann man so sagen. Hat auch sehr, sehr schöne Tempel, waren dann auch zum Beispiel an dem Kiyomizu-dera, der ist so ein bisschen außerhalb, auf einem Berg gelegen, wo man einen wunderschönen Blick über Kyoto hat. Wirklich sehr schön angelegte Tempelanlage. So kann ich eigentlich jedem empfehlen, der mal nach Kyoto kommt, da auch mal hinzugehen. Und dann bei unserer ersten Reise waren wir noch in Gifu, das ist so in der Mitte des Landes. Ziemlich mittendrin, also bergig von der Landschaft her, wo wir dann für 2 Nächte in einem Onsen-Hotel abgestiegen sind. Kann ich auch jedem nur empfehlen, einfach mal in so ein Onsen-Hotel zu gehen oder auch allgemein mal in ein Onsen zu gehen, wenn man sich vorher ein bisschen informiert hat, wie die Abläufe sind. Also wir haben da auch alle unser Fettnäpfchen abgeholt. Ja, aber da ansonsten.
Du nur Kanojo.
Ja, so ganz krass. Die Peinlichkeiten sind dann ziemlich unter uns geblieben, eigentlich. Außer vielleicht der eine Kumpel, der da mitgefahren ist, der dann mit den Schlappen, die man da bekommt, über die Tatami-Matten gelaufen ist, wo dann quasi zwei der Angestellten da das gesehen haben und dann auch schon, nicht mit den Schlappen da drüber. Ja, aber ansonsten blieben die Peinlichkeiten eher unter uns, von dem her war das jetzt nicht so störend, aber man muss halt auch sagen, so ein Onsen, sagen viele, ja, heißes Wasser. Nee, das ist wirklich Vulkanwasser, kann man sagen, das ist unglaublich weich. Sowas bekommt man hier in Deutschland auch in diesen ganzen Thermalquellen, alles schön und gut, ja. Aber sowas, dieses Erlebnis, da reinzutauchen in dieses ungefähr 50 Grad heiße Wasser, so unglaublich weich, das ist wirklich sehr entspannt, kann ich jedem nur empfehlen.
Da schließe ich mich direkt an. Also, wir buchen mittlerweile meistens Onsen-Hotels, wo wir quasi einen Onsen für uns alleine mieten können, wo wir dann zu zweit reingehen können, weil wir reisen immer als Paar.
Aber das ist doch schon sehr teuer. Also wenn man so Onsen-Hotels hat mit so einem großen Onsen, ist es ja schon preislich nicht so günstig, aber mit so einem eigenen Becken dann im Zimmer.
Also es ist kein eigenes Becken, es sind dann so Onsen, die, also zum Beispiel waren wir in Gunma kennen, in der Präfektur Gunma, waren wir in einem Onsen-Hotel, das war tatsächlich, die hatten 3 Privat-Onsen und 2 jeweils für die Geschlechter, die man auch alle so benutzen konnte. Und da konnte man dann rein für eine halbe Stunde und dann macht man die Tür zu. Das ist auch nicht im Zimmer und das ist dann für alle, die dort in einem Hotel sind. Und es hat pro Person 100 Euro die Nacht gekostet. Dazu waren auch noch Abendessen und Frühstück mit dabei, also pro Nacht. Und das war absolut super. Also wir müssen auch sagen, wir waren zur Nebensaison da, nach dem Hatsumode, nach diesen Feiertagen, nach Silvester, nachdem die vorbei waren, sind wir dann dahin und dann war halt der Preis natürlich ein bisschen günstiger, das muss man schon sagen. Aber man kriegt da auch schon, wenn man ein bisschen rumschaut, ein paar ganz gute Angebote. Und es ist kein Problem für Leute, die ein Tattoo haben. Weil der Micha hat ein Tattoo, das heißt, sehr viele der normalen Onsen sind für uns einfach
Tabu,
haben wir keine Chance, da reinzugehen. Und es macht halt auch einfach keinen Spaß, alleine zwischen Japanern zu sitzen, die nicht mit dir reden möchten. Das ist halt, finde ich halt immer sehr tragisch, weil ich bin halt jemand, ich rede gerne mit den Menschen und wenn da jemand überhaupt gar keine Lust hat, mit dir zu kommunizieren, dann ist es halt ein bisschen schade. Ja, aber meine Lieblingsorte in Japan, also bei Kyoto schließe ich mich auch definitiv an. Vor allem, da Micha ja auch das Jahr dort gelebt hat und ich ihn dort, also meine erste Japan-Reise war nur Kyoto und ein bisschen das Umland erkunden. Also und das ist schon sehr intensiv gewesen und wir reisen auch jedes Mal, wenn wir in Japan sind, wieder nach Kyoto. Wir haben dort viele Bekannte, die wir besuchen, mit denen wir was machen. Und es ist, Kyoto ist so ein bisschen wie München, finde ich. Also es ist eine ganz historische Stadt, es gibt viele Orte anzuschauen, recht schöne, alte Sachen. Aber man kriegt auch alles, was das moderne Japan zu bieten hat. Also man hat auch Einkaufszentren. Und das finde ich als halt auch immer ganz spannend, dass ich da einkaufen gehen kann und nicht einfach nur Kultur, Kultur, Kultur. Das ist auch irgendwann langweilig. Aber ja, Kyoto liebe ich total. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist Nagasaki. Da habe ich mich, bevor ich da hingefahren bin, wollte ich mich informieren. Das Einzige, was ich gefunden habe, war ja, da war die Atombombe. Ja, danke, wusste ich vorher auch schon. Aber tatsächlich ist Nagasaki auch eine sehr historische Stadt, die auch für uns Europäer ziemlich interessant ist, weil die hatten jahrelang dort einen offenen Hafen, wo der einzige Ort war, wo Japan mit der Außenwelt Handel treiben durfte. Und das kann man sich heute noch anschauen, genauso wie nachdem Japan dann wieder geöffnet war, nachdem Perry nach Japan kam und die Amerikaner das quasi zwanghaft geöffnet haben, dass die Leute wieder rauskommen aus ihren »Wir sind nur Japan«. Haben die sich auch in Nagasaki ansiedeln dürfen. Die hatten so einen Wohnbereich, wo die ihre Häuser aufgebaut haben. Und das kann man heute noch alles besichtigen. Und es liegt am Meer. Es ist eine wunderschöne Hafenstadt. Es gibt tolle Aussichten auf Bergen, viele Wandermöglichkeiten. Und hab mich total verliebt in Nagasaki. Also war ich sehr überrascht, weil ich das nicht erwartet hatte. Weil, wie gesagt, ich habe versucht, irgendwas im Vorfeld rauszufinden, habe aber relativ wenig gefunden. Und war sehr schön. Was ich auch noch sehr schön fand, ist, wir waren auf Iriomote. Das ist ganz, ganz, ganz im Süden von Okinawa. Das ist so eine der letzten wilden, fast Dschungelinseln in ganz Japan. Sehr, sehr spannend, sehr schön. Ganz, ganz anders als das Festland. Also die Leute, die uns da entgegenkamen, die waren alle sehr viel lockerer und mehr so easygoing und ja, wir sind da auch mit jemandem im Auto mitgefahren von unserem Hotel, in dem wir waren, weil wir haben mit dem so eine Kanutour gemacht. Und dann haben wir gefragt, man kann sich gerade nicht anschnallen, weil der Sitz wurde vorher umgeklappt und die Einhaker von den Anschnalldingern waren nicht draußen. Er so, ach ja, ist doch egal, wir dürfen hier eh nur 50 fahren, weil wir es gibt auf Iriomote eine Katze, die Iriomote-Katze, und die ist bedroht und der einzige Feind dieser Katze sind Autos auf der Insel. Deswegen darf man da nur 50 km/h fahren und deswegen mussten wir uns auch nicht anschnallen, obwohl das offiziell dann nicht so gilt, aber der Fahrer hat gesagt, ach, scheiß drauf. Oh, okay, läuft. Ja, also Iriomote, Kanutour durch den Dschungel, sehr geil. Fahrradtour kann man auch machen. Also Fahrradtouren in Japan kann ich auch sehr empfehlen. Also wir haben jetzt schon einige gemacht und alle unsere Fahrradtouren, wirklich ein Traum, raus aus der Stadt, raus aufs Land, Natur anschauen, super geil.
Ich habe gerade so zwei Flashbacks, einmal als du die Geschichte von Nagasaki erzählt hast, an die unzähligen, ja, so leicht asiatisch angehauchten Geschichten, wo dann halt auch immer so ein fiktiver Hafen war und so ein Land, was ich abgeschottet hatte, was sich jetzt irgendwie gerade so für mich total neu interpretiert, wenn man das so hört. Und das andere, denke ich an diese Excel World Szene, wo die da ihren Schultrip nach Okinawa haben, und ich muss sagen, ich freue mich drauf, im August dort zu sein.
Im August ist Okinawa sicherlich auch schön.
Mal gucken, was uns da erwartet.
Wo genau fahrt ihr hin nach Okinawa?
Das wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, es ist, also wir haben unsere Stationen Okinawa, Osaka und Tokio mal geplant. Mhm. Und ja, mal gucken, was da so dann so gemacht wird.
Ja, wir fliegen jetzt Neujahr nach Okinawa und sind in Naha, auf der Hauptinsel in der Hauptstadt. Da bin ich mal ganz gespannt, wie das ist, weil da leben ja auch sehr viele Amerikaner, weil da die Militärbasen ja sind. Ja, bin mal gespannt, wie da die Leute auf Okinawa Ausländern gegenüber sind. Also, weil die sind
es
ja nicht
ist ja
so,
auch die ärmste Präfektur.
Ja, sie sind auch nicht so happy mit den Amerikanern, also mal schauen, was da passiert. Aber ich glaube, als Tourist geht das immer noch ganz gut und ohne.
Ja, aber ich denke, als Amerikaner. Man merkt das irgendwie, die Leute denken eigentlich erstmal, dass du quasi Amerikaner bist,
ja,
aus
genau.
den USA kommst. Wenn sie dann merken, okay, du bist aus Deutschland.
Oh, ja, dann Verbündete. Ist alles gut.
Und
ja.
Unsere damaligen Verbündeten, ihr seid super. Dann merkt man gleich quasi so, wie so mehr ein Lächeln übers Gesicht huscht. Das ist wirklich so.
Mhm, ja, das ist tatsächlich auch oft genug erlebt, dass man sagt, oh ja, man ist aus Deutschland, und dann plötzlich, ach ja, Hitler. Ach, okay.
Da wollte ich jetzt eigentlich nicht drüber reden.
Ja. Aber einmal wurde auch jemand, also wir waren auf Sakurajima bei Kagoshima. Da haben wir auf der Insel einen japanischen Opa getroffen, der dann plötzlich, als er erfuhr, dass wir Deutsche sind, deutsche Opern gesungen hat. Und er hat uns zurückgenommen mit zum Hafen in seinem Auto. Das fand ich sehr nett, weil wir sind sehr weit gelaufen und hatten keine Lust mehr. Aber da wir dann jetzt ja Freunde waren, weil wir Deutsche sind und er Deutschland gerne mochte, hat er uns angeboten, mit zum Hafen zu nehmen. Ja, das hat tatsächlich geholfen, weil wir so 2 Stunden Laufen gespart haben.
Ich liebäugle ja tatsächlich noch extremst so mit Sapporo. Einfach weil es ist so eine sehr musikalische Stadt. Ich bin auch sehr musikalisch. Das ist so, ich habe halt, wenn man drüber liest, dass sie so im Sommer die ganze Zeit ihre Musikfestivals in der Stadt haben. Und im Winter haben sie ja da auch ihr Eisfestival, das man ja auch hierzulande kennt.
Mhm. Ja, so Hokkaido waren wir auch noch nie. Aber es soll ja im Sommer eines der besten Reiseziele sein in Japan.
Mal schauen. Also? Vielleicht was für die zweite Reise nach Japan.
Ja, also meine Japan-Liste wird auch immer länger. Je mehr ich schon gesehen habe,
umso mehr kommt das.
Ja, ist so schlimm. Die Leute fragen mich, ja, fahrt ihr jetzt schon wieder nach Japan?
Und du denkst dir, schon wieder? Man kann gar nicht oft genug dahin.
Ja, meine Liste ist lang genug. Also ich könnte jetzt noch weitere 4-5 Wochen easy verplanen.
Ja, aber locker. Vor allem die Dinge, die man schon gemacht hat, die waren ja nicht schlecht, die waren ja so gut, dass man sie auch direkt eigentlich nochmal mit auf die Liste nehmen würde.
Ja, das genau. Also jetzt im Januar machen wir tatsächlich in Kyoto nochmal ein paar Sachen. Vor allem, weil wir auch dort einen Freund treffen, der aus München kommt, der jetzt gerade in Tokio Work and Travel macht, und weil wir da sind, extra nach Kyoto kommen, dann zeigen wir ihnen ein paar Sachen, und ich freue mich jetzt schon auf Arashiyama und den Affenpark dort nochmal. Also das macht Spaß.
Erzähl
das
mal.
Sind Affen. In Arashiyama, da gibt es einen Berg und da ist so eine Art Forschungsstation, wo Leute von der lokalen Uni Affen erforschen, und da kann man aber auch als Tourist hin. Und dann stellt man sich in das Haus rein und kann die Affen quasi füttern. Außerhalb dieses Hauses darfst du den Affen natürlich kein Futter geben. Du darfst die auch nicht angucken, also ins Auge blicken. Das ist anhand von Schildern verboten. Du sollst die Affen auch nicht anfassen. Und das ist übrigens auch in einer K-On!-Folge gefeatured, wo die in Kyoto sind. Da kann man das auch sehen. Und das ist also 500 Yen kostet der eine. Nicht 500 Euro, 500 Yen. Das sind 4,50 aktuell. Super. Ja, macht's. Also, es ist so was Einfaches, und ich hätte nie gedacht, dass ich Affen so lustig finde. Aber allein nur dort zu sein und die Affen anzuschauen und denen vielleicht eine Nuss durchs Gitter zu geben, super, viel Spaß. Und es war bei K-On! Und das ist dann halt so, schön. Wie bei Kyoani. Aber überhaupt, wenn man Kyoto Animation Anime mag, da findest du ja an jeder Ecke Orte, die in den Animes vorkommen. Das ist so lustig. Und ich kann mit dem Micha auch keinen Kyoani-Anime gucken, ohne dass er dann raus hat. Ach ja, das ist da und da, und warte, ich suche mal schnell Fotos raus. Und ja. Tatsächlich hat er schon immer viele Orte gesehen, schon bevor sie im Anime drinne waren, und er weiß auch ganz genau, wo die sind. Das ist total krass, weil er einfach ein Jahr dort war in der Stadt, und dann erkennt man halt auch die Orte wieder. Und ja. Kyoto Animations.
Ich wollte gerade fragen, ob ihr schon mal dann so irgendwie eine Treppe runtergegangen seid und auf einmal so, oh, das kommt mir bekannt vor, ich war noch nie hier.
Also so speziell jetzt nicht, aber jetzt beim letzten Mal haben wir Uchi zum Beispiel besucht, diesen Berg, der in der einen Hibike Euphonium-Folge, wo die da diese Nachtaussicht anschauen. Da sind wir dann extra hin, weil wir gesagt haben, cool. Ja, okay, machen wir jetzt. Und das war schon mega nett. Und vor allem, wenn man dann auch noch die Folgen gesehen hat vorher, und ich habe mir vorher extra Screenshots rausgespeichert und geguckt, wo das ist. Und also das ist tatsächlich so jetzt so mein Fable, dass ich mir tatsächlich so aus Animes, weil es werden auch immer mehr Animes, die sowas machen, mit realen Orten als Vorlage, dass ich mir das raussuche und da gerne hinfahre. Also nach Shichibu sind wir ja auch gefahren wegen Anohana. Und das war, also ich habe im Zug geheult, weil mich das so berührt hat, weil ich Anohana so krass mag. Und dann saß ich da im Zug mit Anohana-Musik auf dem Ohren und dachte mir, oh shit, ist das geil, dass ich jetzt hier bin, da wo es spielt. Also das ist schon was ganz Besonderes. Und ich lese auch gerade so ein Buch über so Anime-Tourismus, und sehr spannend, wie da auch die Verantwortlichen mit umgehen und versuchen, das halt als weitere Einnahmequelle für den Tourismus, vor allem für so strukturschwache Regionen, zu etablieren. Also sehr spannend.
Ist ja auch PA Works sehr bekannt.
Ja, so. Ja. Die machen es auch sehr.
So, kommen wir zu einer wirklich wichtigen Frage. Wie viel Geld muss ich mitnehmen?
das kommt drauf an.
Das kommt drauf an. Also es geht ja schon damit los. Also wir buchen meistens den Direktflug eben mit Anna, wenn die Angebote haben. Aber da ist das billigste Angebot eben auch 595, also knapp 600 Euro. Es gibt billigere Flüge, allerdings sind das dann entweder mit einem oder sogar mit zwei Stops über irgendwelche Länder, die dazwischen liegen. Die gibt es dann ab 400 vielleicht aufwärts. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, in welcher Region man quasi unterkommt. Also in Tokio zum Beispiel geht es sehr billig, wenn man nur 2 Quadratmeter hat, aber es geht auch sehr teuer, wenn man irgendwo im, was weiß ich, wie vielten Stock da eine Luxusbude mietet. Ja, also es kommt wirklich ganz drauf an, was man halt sagen muss. Man sollte wirklich essen gehen, also in Restaurants gehen und so weiter und nicht selbst kochen, weil die Einkaufspreise in Japan sind überdurchschnittlich höher als hier in Deutschland, gerade was Käse und Fleisch und sowas angeht. Aber wenn man essen geht, dann bekommt man Mittagsgericht, also man wird sehr gut satt davon für 7, 8, 900 Yen, was dann ungefähr so ab 5, ja, sagen wir 6, 7 Euro ist. Und dafür in gleichem Maße, sage ich mal, zu kochen, nee, das funktioniert nicht. Also von dem her eher essen gehen und ansonsten weniger kochen. So machen wir das auch. Spart Zeit und spart auch Geld, wirklich.
Ja, also wir fliegen tatsächlich auch meistens mit Anna, weil ich denke mir, ich zahle lieber 100 oder 150 Euro mehr für den Flug, habe aber auch eine kürzere Flugzeit, habe einen guten Service im Flugzeug und das ist es mir tatsächlich wert.
Ja, das sind dann halt auch mal, was weiß ich, 12 Stunden oder sowas, was man kürzer fliegt. Und man muss es ja sagen, in diesen 24 Stunden hat man jetzt eher keine Erholungspause und ist dann quasi schon ein ganzer Tag vom Urlaub weg, bevor man überhaupt im Land ist. Also von dem her gönnen wir uns das dann eigentlich auch.
Ja, es ist halt auch ein Urlaubstag, den man spart tatsächlich. Weil mittlerweile, also man hat ja eine begrenzte Zeit, die man zum Reisen nutzen kann, wenn man schon Vollzeit arbeitet. Und da ist es mir, also ich rechne das dann immer gegen, wie viel Geld ich für den Urlaubstag spare und ja, einen Tag länger da bleiben, aber dann für schneller fliegen, ist es mir tatsächlich wert. Wenn ich jetzt Student wäre und habe aber tatsächlich weniger Geld, aber dafür unglaublich viel mehr Zeit zur Verfügung, dann würde ich mir vielleicht auch überlegen, ob ich den Air China Flug mit 28 Stunden nach Japan mit 12 Stunden Stopover in Peking mache, keine Ahnung, aber das ist für mich aktuell einfach keine Option. Und Übernachtungen machen wir meistens in so, also ganz früher, ganz am Anfang waren wir in Hostels, in Einzelzimmer, also so in Privatzimmern, meistens für 2 Leute, das ist auch okay, aber meistens mit Gemeinschaftsbädern, was auch überhaupt gar kein Problem ist. Also ich habe die Gemeinschaftsbäder in japanischen Hostels als sehr angenehm empfunden. Also da habe ich in London oder so schon, naja, nicht so schöne Erfahrungen gemacht, aber in Japan tatsächlich, du kriegst tatsächlich so Duschen. Das ist nicht einfach nur eine Duschkabine mit einem Vorhang, sondern wirklich, du kriegst so einen kleinen Raum mit einem Vorraum und dann ist eine Dusche drin. Das ist eigentlich cool. Der Standard in Hostels, was ich sehr angenehm finde. Und wir schlafen aber mittlerweile eher in so Business-Hotels. Ganz oft auch in Bahnhofnähe, weil wir oft uns auch den JR Rail Pass halt kaufen, damit wir viel mit den Zügen unterwegs sein können. Und da, also dann suchen wir uns dann auch keine Hotels, die ewig weit weg von den JR-Bahnhöfen sind, sondern relativ nah rund um Bahnhof, damit wir da in der Früh zum Beispiel auch schnell wieder wegkommen oder so. Und da zahlst du je nachdem vom Luxus auch schon so 50 bis 80 Euro die Nacht, also für das Zimmer. Und das halt durch 2, finde ich, ist immer noch absolut im Rahmen. Ist
akzeptabel. Ja. Ja. Also wir haben bisher eigentlich nur in Apartments gehaust. Eins davon war ein bisschen, ich sag mal, höher gestellter. Mhm. Aber das andere war preislich wirklich auch absolut okay. Wenn man in einer größeren Gruppe reist und dann sich quasi die Kosten auch gut teilen kann, dann ist das eigentlich auch ziemlich gut bezahlbar.
Ja, das haben wir letztes Mal auch gemacht. Da haben wir auch eine Ferienwohnung gebucht, haben wir auch ein bisschen öfters gekocht, weil wir halt auch mit 2 Veganern unterwegs waren. Und da war das mit dem Essen gehen tatsächlich nicht ganz so einfach, weil das, überall Dashi drin ist.
Und das mit dem Railpass, nochmal darauf zurückzukommen, es kommt halt wirklich drauf an, ob sich das für einen lohnt, weil der Railpass an sich gibt's in Wochenabschnitten, ich glaube bis zu vier Wochen, und ist natürlich ziemlich hoch gestaffelt und würde sich dann eigentlich auch nur ziemlich lohnen, wenn man weiter Reisen planen mit Shinkansen und sowas, also zweimal mit dem Shinkansen gefahren, dann wäre
da
das
sind
auch schon wieder drin.
Tatsächlich günstiger.
Oder wenn man halt wirklich nur an einem Ort, zum Beispiel Tokio, bleibt, da gibt es diese Suica-Karten, kann man sich da holen. Ich glaube, die sind kostenlos oder kosten irgendwie 1000 Yen Pfand oder sowas.
Ja, irgendwie Pfand ist drauf, 500
Yen,
glaube ich.
Ja, die kann man dann an den Automaten relativ einfach aufladen und kann man ja diese Bahnhofschranken da einfach seine Karte drüber halten und dann wird eben der entsprechende Betrag abgezogen beim Rausfahren. Also das Ding merkt sich dann, wo man eingestiegen ist, da geht man einmal drüber und da, wo man rauskommt, und geht man dann nochmal drüber und der entsprechende Betrag wird dann eben abgezogen und das ist wesentlich billiger als diesen Railpass, wenn man, wie gesagt, nur
aber
an dem einen.
Aber die Suica ist ja kein Ersatz für den Railpass. Also der Railpass ist ja tatsächlich für Fernzugfahrten gedacht und Suica ist für Nahverkehr. Ja. Und tatsächlich, der Railpass lohnt sich wirklich nur, wenn man, also wir sind ja zum Beispiel Dezember bis Januar 3 Wochen insgesamt da, holen uns aber den Railpass nur für 2 Wochen, weil wir in der ersten Woche auf Okinawa sind und auf Okinawa gibt es keine Züge. Also lohnt es sich nicht, dort schon den Railpass zu benutzen. Deswegen nutzen wir ihn erst, sobald wir in Fukuoka sind, und dann fahren wir über ganz Kyushu hin und her und dann fahren wir nach Kyoto, Osaka, und dann nutzen wir ihn. Und von daher ist es für uns okay. Aber das Railpass ist nicht automatisch immer die beste Wahl. Es gibt auch für die einzelnen Regionen Einzelrailpässe. Zum Beispiel für Bereich Tokio gibt es auch so eine Art Railpass. Der kostet, glaube ich, 90 Euro umgerechnet. Da hast du 3 Tage, die du dann frei legen kannst. Und mit dem kannst du dann auch so längere Fahrten machen, zum Beispiel.
Ja, aber 90 Euro in 3 Tagen an Zügen zu fahren, ist auch in Tokio sehr schwierig, sage ich mal.
Ist tatsächlich wirklich schwierig, sehe ich auch so. Haben wir beim letzten Mal tatsächlich auch nur genutzt, weil wir eben nach Gunma gefahren sind, zu diesem Onsen-Hotel an einem Tag und am nächsten Tag wieder zurück. Und dann den dritten Tag haben wir... wo sind wir hingefahren? Wir sind irgendwo hingefahren, damit wir diesen Pass noch benutzen. damit wir es nicht umsonst haben, genau.
Also das muss man sagen, auch andere Preise als hier bei der Deutschen Bahn. Wenn man da vom einen Ende Tokios ins andere Ende fahren will, ich glaube, das teuerste, was man auf der Yamanote fahren kann, sind 480 Yen oder sowas. Und dann ist man auch schon einmal vom einen zum anderen Ende.
Ja, es kommt da drauf an, wo dann die Ferienwohnung ist. Also unsere Ferienwohnung war tatsächlich in Machida und da sind wir halt täglich rein und raus. Das war schon anstrengend und natürlich die Rush-Hour auf der Odakyu-Line möchte nie wieder mit dieser Linie fahren zur Rush-Hour. Also das, was wir in der Ferienwohnung gespart haben, haben wir ohne Mist wieder an den Zugtickets reingezahlt. Das war nicht so schlau geplant. Das muss man tatsächlich im Vorfeld durchrechnen. Weil die letzten Male hatten wir immer einen Railpass zu dem Zeitpunkt, wo wir in Tokio waren. Und wir haben uns dann auch unsere Hotels dort gesucht, dass wir da mit JR hinfahren können. Also wir haben extra geguckt, wo sind JR-Bahnhöfe, zum Beispiel die Yamanote-Linie. Ja. Gucken mal, wo da Hotels sind, die uns taugen. Und haben halt das Hotel so gewählt, dass wir eben einen Bahnhof nutzen konnten, der dort in der Nähe ist. Und quasi mit Railpass kostenlos anfahrbar ist. Also hat man ja im Vorfeld schon mal bezahlt, aber muss dann vor Ort nicht nochmal so viel Geld einplanen.
Das kommt mir aus den ganzen China-Reisen irgendwie so bekannt vor.
Es ist halt eine Planungssache und das, was man wirklich machen möchte. So, Railpass ist tatsächlich muss man durchrechnen. Also ich gehe dafür immer auf hyperdia.com. Das ist so eine japanische Nahverkehr, also eine Zugseite, wo alle Zugverbindungen hinterlegt sind, und dann kann man, die zeigen auch die Preise an, was die Einzelfahrt kosten würde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von Tokio nur nach Kyoto und dann wieder zurückfahre, da lohnt sich kein Railpass. Wenn ich mehr fahre, kommt dann schon drauf an.
Was man sagen muss, je mehr Planung man im Vorfeld quasi reinsteckt, umso mehr kann man hinterher auch an Geld sparen. So. Also je nachdem, was man halt machen will, sollte man sich dann halt wirklich die Option überlegen, wo übernachte ich, wie fliege ich hin, wie bewege ich mich dort fort, von Taxis kann ich abraten.
Wie oft lande ich in Akihabara?
Ja, wie schnell komme ich nach Akihabara?
Ja, die letzten Hotels haben wir in Akihabara-Nähe gehabt. Bewusst.
Ich glaube, das waren die teuersten Urlaube.
Ja.
Vielleicht. Aber auch die schönsten.
Ja.
Achtstöckiges Merchandise-Gebäude hoch und wieder runter und ins nächste rein und wieder.
Und ins nächste rein und wieder acht Stockwerke rauf und wieder runter. Ach, ist das.
Ja, ich liebe ja diese ganzen Second-Hand-Läden, wo man halt einfach diesen ganzen Kleinkram hat und das Ganze durchsuchen kann und das macht so unglaublich viel Spaß.
Versuch das mal Nicht-Otaku zu erklären. Ich glaube, der schnappt nun.
Ja, also wie gesagt, die beiden Veganer, mit denen wir letztes Jahr waren, die waren überhaupt nicht so Manga-Anime. Die waren halt in Akiba und so,
oh ja.
Gehen dann mal wieder, okay.
Tschüss.
Okay, tschüss, bleib hier.
Es ist halt einfach so, das ist Akihabara, das Land eigentlich nur für Otakus. Wer nicht Otaku ist, sieht sich das einmal an, ja, sieht auch nicht anders aus wie in anderen Ecken von Tokio und geht halt wieder.
Und schickt sie dann nach Ikebukuro.
Aber Ikebukuro mag ich auch tatsächlich sehr gerne. Auch, also da sagt man ja immer, das ist so die Ecke für die Frauen, weil man da ja die ganzen Sport- und Idol-Anime-Sachen findet, auf die abfahren. Aber ich schaue ja sowas selber gar nicht. Ich bin eher glücklich in Akiba mit meinen Serien, die ich so gucke. Aber ich mag halt Ikebukuro als Stadtteil, weil ich finde ihn sehr interessant mit dem Sunshine 60 und Sunshine City, was da alles ist. Also es gefällt mir sehr, also von der Atmosphäre auch. Also mehr als Shinjuku und Harajuku, das finde ich ja ganz schrecklich.
Wobei ja auch gern mal nach Shinjuku oder Harajuku in der Tat geht, um einfach zu shoppen, weil sie steht extrem auf die japanische Mode, sie findet die deutsche oder halt die westliche Mode ziemlich langweilig,
ja,
und da hat
sie
die japanische Mode schon ziemlich angetan und da kann man in den beiden Stadtteilen Shinjuku und Harajuku eben auch sehr gut diese Mode shoppen, von dem her sind wir da
auch.
Ja,
die Läden sind ja tatsächlich auch woanders in Tokio, wo es nicht so überlaufen ist. Also ich kann tatsächlich auch sehr empfehlen, nach Shimokitazawa zu fahren, weil da gibt es ganz viele Second-Hand-Läden und ganz viele süße kleine Cafés. Also da ist es richtig nett. Das ist so der Stadtteil, wo die japanische Jugend so heute hingeht. Und Harajuku ist so der Ort für die Touristen. Also Shimokita, Second-Hand-Läden. Jetzt mal mit der Freundin hinfahren. Kann ich nur empfehlen.
Also bevor wir auch schon langsam zum Ende kommen, wollen wir noch mal ein bisschen über das Essen reden?
Ach, Essen.
Essen.
Ich meine,
wann wollen wir Schluss machen nochmal?
Also in einer Stunde.
Ja, das kommt hin.
Nee, so, ich meine, als Düsseldorfer ist man dann ja schon so ein bisschen vorgewarnt. Wir haben ja schon eine ziemlich große Auswahl.
Also was ich in Deutschland vermisse, wenn ich an japanisches Essen denke, also ich liebe Gyudon. Das ist einfach nur so eine Schüssel mit Reis und da wird so fein geschnittenes, mariniertes Rindfleisch draufgelegt mit ein bisschen Zwiebeln drin. Das ist super easy. Es kostet zwischen 250 bis 500 Yen. Das ist nichts. Und du wirst so satt und es ist so lecker und ich liebe es. Wenn ich Hunger habe und keine Ahnung habe, für was ich mich jetzt entscheiden soll, ich lande immer in irgendeinem Gyudon-Schnellrestaurant.
Also ich will nichts sagen. Also ich habe heute tatsächlich Gyudon gegessen, deswegen ist es
lustig. Ich habe nur Truthahnreste vom Thanksgiving-Dinner von gestern. Ist auch okay. Leider. Aber ich hätte jetzt gerne Gyudon.
Also man kann sich in Japan auch sehr westlich ernähren. Also man findet da so Sachen wie McDonald's oder Subway. Mhm. Für jemanden, der jetzt so gar nicht auf die asiatische Küche steht.
Überlaufen, ich zum Beispiel, Kentucky Fried Chickens.
Ich zum Beispiel mag keinen Fisch. Ich weiß, ist sehr ungünstig in Japan, aber auch ich kann mich sehr gut ernähren, ganz einfach mit den ganzen Ramengerichten, also Nudeln, Reis und dergleichen.
Hast du Probleme mit was. So Dashi drinnen, so mit diesem, mit der Soße, mit der Fischbrühe, weil das wird ja...
Ja, ich weiß nicht, irgendwie alles, was aus dem Meer kommt, also an eher Meeresfrüchten oder Fischen, mag ich nicht.
Ja, ich bin da auch nicht so der Fan. Also ich esse gerne Fisch an sich, aber wenn ich jetzt irgendwie so eine Miso-Suppe mit Muscheln drinne vorgesetzt bekommen, dann esse ich die dann auch nicht mehr.
Da ist dann wirklich bei mir auch die Grenze und alles, was drüber ist, geht dann schon nicht mehr. Aber wie gesagt, man kommt auch so ganz schön in den Genuss der asiatischen Küche, man hat sehr viele Möglichkeiten. Die haben da auch zum Beispiel so Curry-Restaurants oder ganze Curry-Ketten, wo man sehr gutes Curry essen kann. Das ist jetzt wirklich komplett anders, als was wir hier in Deutschland vorgesetzt bekommen. Also dieses ganze Curry, was auch immer in Anime so angepriesen wird, es ist wirklich so gut, wie es rüberkommt.
Ja, also ich kann beim Koko Ichiban, das ist eines dieser Curry-Restaurants, ja, die es ja wirklich überall gibt, ich nehme die Schärfestufe 0 für Kinder, weil ich bei 1 schon Tränen in den Augen habe, aber ich esse tatsächlich selten scharf. Aber alle anderen lachen mich immer aus. Auch die Japaner haben mich ausgelacht. Also unsere Freunde in Japan, als ich dann meinte, ja, ich nehme das da für Kinder. Also, ja, sorry.
Ja, aber ich bin meistens auch bei Stufe 2 oder 3, weil ansonsten alles drüber wird einfach auch zu scharf. Finde, da verbrennt man sich einfach nur die Zunge und hat nachher nichts von dem Essen, das halt wirklich schmeckt.
Ja, wir waren einmal in einem Curry-Restaurant, also das war so ein in irgendeiner Stadt, hatte ein Schild draußen, wir sind das beste Curry-Restaurant Japan, beim Fernsehshow XY gekürt. Dachten wir uns, ja geil, setzen wir uns rein. Ja, ich musste danach noch Gyudon essen gehen tatsächlich, weil ich nicht satt wurde, weil es nicht, also ich konnte es nicht runterbringen, weil es zu scharf war für mich. Also für Leute, die gerne scharf essen, in Okayama gibt es ein Curry-Restaurant, aber ich werde da nicht wieder hingehen. Ja, also ich esse tatsächlich relativ gerne diese ganzen Mittagsmenüs in Japan. Also da kriegst du wirklich für unter 1000 Yen relativ oft gute japanische Hausmannskost, wenn du möchtest. Getränke musst du gar nicht dazu extra bezahlen, weil du meistens entweder einen grünen Tee oder ein Wasser dazu bekommst,
ja, kostenlos. Oder auch nachgefüllt bekommst.
Ja, und es ist so angenehm, dass ich nicht gezwungen werde, noch irgendwas zusätzlich zu bestellen. Und es spart halt auch unglaublich viel Geld, weil wenn ich Mittag esse, habe ich jetzt nicht unbedingt Bock noch schnell eine Cola dazu, muss nicht unbedingt sein. Wenn ich abends so hingehe, dann trinke ich gerne auch mal einen Cocktail mit, weil da gibt's ja auch diese Watamira heißt die Reihe in Japan, das ist auch so eine Restaurantkette, da kriegst du so eine kleine Bucht irgendwo drinne und da kannst du dann auch so das ganze Izakaya-Zeug bestellen. Fisch oder auch was Gebratenes, Omelette, Gyoza und dann gibt's auch immer Cocktails und Bier dazu. Das ist auch sehr lecker alles und auch sehr cool und auch alles recht bezahlbar. Also ich gehe gerne essen in Japan, also viel lieber als hier bei uns in Deutschland. Auch weil ich mag es sehr, dass ich zum Beispiel, wenn ich fertig bin, stehe ich auf und gehe an die Kasse vorm Ausgang und bezahle da. Also ich muss nicht auf einen Kellner warten, der sich dann irgendwann mal bequemt, zu mir zu kommen und mich abzukassieren. Sondern ich gehe, wenn ich fertig bin, dann bin ich raus. Muss nicht ewig warten. Was ich auch gut finde, ist, dass bei ganz vielen Restaurants gibt es so kleine Klingeln, damit man die Kellner rufen kann. Das ist auch ganz cool. Weil dann kommen sie auch.
Wenn man sich quasi entschieden hat und muss nicht 5-mal gefragt werden, genau, ob jetzt gewählt oder so ähnlich, sondern man setzt sich hin, bekommt die Karte oder die Karte ist schon da und dann, wenn man sich entschieden hat, drückt man auf den Knopf und der Kellner kommt.
Oder man ruft einfach Sumimasen und sie kommen, sie springen zu dir. Und ich habe mich anfangs so geniert, da jetzt Sumimasen durch den Laden zu schreien, weil ich dachte, naja, ich bin hier der dumme Ausländer, ich kann doch jetzt nicht rufen. Doch, kann man, das auch ist überhaupt kein Problem. Es stört die Japaner auch nicht, auch wenn sie wissen, dass du eigentlich kein Japanisch gut kannst, die kommen trotzdem und dann kannst du auf die Karte zeigen. Die sind meistens auch mit Bildern bestückt und dann geht das schon, wenn man niemanden hat, der so gut Japanisch kann wie der Micha.
Oder was man auch unbedingt machen sollte, mindestens mal einmal Yakiniku essen gehen.
Oh ja, oh
das
ja.
Kostet zwar ein bisschen mehr, es gibt so All-You-Can-Eat Yakinikus, kann man sich für 2 Stunden oder also 1,5-2 Stunden ist unterschiedlich reinsetzen, kostet dann um die 3000 Yen vielleicht und bekommt vormariniertes Fleisch, das man auf diesen Tischgrill vor sich legt, kann selber grillen, aber das ist Fleisch, das ist absolut hochwertig und richtig.
Also in Akihabara kenne ich da ein Restaurant.
Ja, ich glaube, wir reden vom selben Restaurant, weil so viele gibt's da nicht.
Da ist oben an dem Hochhaus so eine Kuh.
Ja, genau.
Sehr gut. Ja, da essen wir sehr gerne, vor allem du sitzt dann. Die haben ja auch so Fensterplätze, wo man so über diese Straße von Akihabara schauen kann. Sehr geil. Und ich habe meinen Schal dort vergessen.
Wenn wir das nächste Mal das
bringen, dann mit.
Genau. Naja, also man kann sich dann zum Beispiel auch dazu buchen, ein All-You-Can-Drink. Das heißt, man zahlt dann vielleicht 4.500 Yen, sowas, und hat für 1,5-2 Stunden komplett Essen, Trinken, so viel man will. Es ist wunderbar. Wir waren noch mal einfach mal in so einem All-You-Can-Drink und haben drei Kellnerinnen verschlissen, weil wir waren da, ich glaube, zu 7 oder zu 8 und die meisten davon halt Deutsche. Man muss dazu sagen, wir Deutschen haben ein anderes Trinkverhalten als Japaner. Japaner, die betrunken sind, wenn man abends durch die Straßen läuft, das ist vollkommen normal, ja, dass die von ihren zwei Kollegen links und rechts gehalten werden und die sind dann auch tot. Das ist anders als bei uns in Deutschland, wo sie dann noch pöbeln, durch die Straßen rennen, sondern die müssen wirklich gehalten werden, die können von sich aus keinen Schritt mehr laufen. Aber bei uns war das dann halt so, dass wir direkt als die Bestellung kam, schon die nächsten drei Bestellungen in diesem Pad hatten, damit das Zeug, damit wir genügend Nachschub hatten, den wir dann auch quasi in diese begrenzten Zeit quasi runterbekommen können. Es war wunderbar.
Ich glaube, wir denken bei sowas viel zu ökonomisch. Ich muss meine 16 Euro rauskriegen.
Ja klar, also ich muss doch genug trinken, damit ich auf den Preis komme, den ich gezahlt habe.
Aber ich glaube auch nicht, dass sie mit uns großartig Gewinn gemacht haben. Den Eindruck hatte ich jetzt nicht.
Das ist doch sicherlich eine Mischkalkulation. Die einen trinken mehr, die anderen trinken weniger.
Ja, natürlich. Also wenn ich da halt gucke, die ganzen Japaner, die da so ihre ein, zwei Cocktails getrunken haben, werden wieder becherweise das Zeug weggeschüttet.
Ja, ich fühle mich dann auch immer unter Druck gesetzt. Also tatsächlich, diese ganzen Nomihodai, also All-You-Can-Drink-Angebote, ja, sind ja zeitlich begrenzt. Das heißt, ich muss dann in 60 bis 90 Minuten relativ oft das Ganze, was ich da auch zahle für dieses Angebot, auch wieder reinkriegen. Also da gerate ich schon in Stress.
Wir reden da auch sehr wenig. Halt die Fresse, gib mir das nächste Glas. Wir reden können wir nachher.
Ich muss das jetzt nutzen. Ja, also ich liebe essen gehen in Japan. Macht sehr viel Spaß. Ja. Sehr angenehm.
Wesentlich besser als einkaufen.
Ja.
Und selber kochen.
Ja, das ist nicht so der Spaß. Aber was ich mag, ist tatsächlich in den Supermärkten, weil abends müssen die ja die Sachen reduzieren von diesen ganzen Bento-Ecken. Und da kann man tatsächlich echt noch ein paar nette, so fertig gekochte Angebote machen. Also ich bin auch schon durch Supermärkte hinter der Frau mit den Rabattaufklebern hergelaufen, weil ich dachte, ja, sie reduziert jetzt. Jetzt
ist es drauf. Wir sind auch schon mal um den Block, der reduziert gerade. Ja. Komm, wir gehen jetzt mal da hinten rum, warten, bis wir fertig sind, und dann gehen wir da auch mal hin und gucken.
Ja, also vor allem, es ist super geiles Essen. Teilweise muss es nur in der Mikrowelle kurz aufgewärmt werden. Also diese Supermarkt-Gyoza, die du in Japan kriegst, die sind einfach so gut.
Göttlich. Also, wir kaufen dann meistens auch eine. Also wir sind abends dann meistens essen gegangen und sind dann in den Supermarkt gegangen. Alles reduziert, alles wunderbar, alles schön. Und haben uns so quasi das Frühstück für den nächsten Tag gekauft. Mhm. Und meistens war das auch so, dass das Frühstück so nahrhaft war, dass es über den Tag gereicht haben, bis du abends wieder essen gegangen bist. Das sind wirklich oftmals einfach nur Frühstück und Abendessen. Also Mittagessen war gar nicht mehr nötig.
Ja, so Frühstück skippen wir meistens. Also wenn, dann gehen wir in der Früh zu Mr. Donuts, weil ich dann gerne die Donuts esse. Aber so in Hotels buchen wir ohne Frühstück, nehmen wir meistens nicht, aber wir holen uns dann irgendwas beim Bäcker oder bei Mr. Donuts in der Früh, damit wir schon auf dem Weg irgendwas Kleines essen. Dann essen wir meistens schönes Mittagsangebot und dann gucken wir, wo wir am Abend, dann ist aber auch kein Stress da. Das heißt, wir können nochmal uns um 9 irgendwo in ein Restaurant setzen und müssen nicht schon um 6 in ein Restaurant sein, weil der Magen schon in den Kniekehlen hängt. Also, ja.
Schönes Fazit.
Aber so generell Läden, wo Leute anstehen in Japan, sind immer relativ lecker. Und es ist auch ganz normal zu warten. Also die bereiten tatsächlich auch so Wartebereiche vor, dass man sich dann anstellt. Und es geht auch relativ schnell, weil die Leute gehen ja auch und dann bekommt man bald einen Sitzplatz. Also ich musste noch nie länger als 15 bis 20 Minuten in diesen Wartebereichen sitzen. Also nicht einfach weitergehen. Also es funktioniert besser als in Deutschland.
Ich erinnere mich an das Anis Naniwa, was hier auf der Kreuzung der Oststraße und der Ebermannstraße steht, wo die jetzt auch wieder angefangen haben, ihre Bänke draußen zu beheizen.
Ja genau, diese japanischen Restaurants hier in Deutschland, wie das Naniwa, aber auch hier bei uns in München, das Takumi, die habt ihr ja auch in Düsseldorf, die haben ja auch dieses keine Reservierungen, sondern einfach vorbeikommen und wenn gerade voll ist, bisschen warten. Das ist ganz normal.
So, letzte Frage, bevor wir auch wieder auseinandergehen. Wo zieht's euch noch hin? Was wollt ihr noch unbedingt sehen?
Ach, so viel, so viel. Also ich will unbedingt noch nach Hokkaido, weil, habe ich ja schon vorhin gesagt, da war ich noch nie. Am liebsten irgendwo irgendwann im Sommer, weil es dann ja so angenehm sein soll. Ich möchte auch im Sommer auf den Fuji, weil ich muss darauf, das muss einfach sein.
Eine bekannte Musiklehrerin von mir, ja. Also die ist eine Bekannte von mir, die ist Musiklehrerin, die hat da tatsächlich mal so ein Musikfestival besucht und ist davon am Schwärmen.
Ah, dieses, wie heißt das, Fuji Rock irgendwas,
ich glaube,
oder?
Das war es tatsächlich.
Ja, das ist auch in irgendeinem Anime gefeatured worden. Aber ja, also das ist relativ geil. Also ich habe dieses Jahr auch die Ankündigung gesehen, welche Bands da waren. Da dachte ich mir schon so, ja, wäre schon nett gewesen. Aber ja, hat ja, ging sich nicht aus einfach. Und wo ich auch hin möchte, sind die Goto-Inseln. Das sind die Inseln, die gehören zur Präfektur Nagasaki. Und kennt ihr Barakamon, den Anime?
Ja, endlich.
Ja, ja. Ach, schön. Und der spielt auf den Goto-Inseln. Aha. Und wegen dem Anime habe ich mir halt angeschaut, was die Inseln noch so zu bieten haben. Und weil die auch zu Nagasaki gehören, Nagasaki ist der Ausgangspunkt von vom Christentum in Japan. Die haben relativ viele Kirchen auf den Inseln verteilt und kleine kirchliche Gemeinden.
Ah.
Und das ist tatsächlich, finde ich, so spannend, dass ich da unbedingt hin möchte. Und sie haben natürlich auch schöne Strände, aber das ist so der positive Nebeneffekt.
Ja. Wir da wahrscheinlich für unsere übernächste Reise mit. Die nächste Reise gucken wir uns dann erstmal Okinawa an, nicht wahr, Dimbula?
Selbstverständlich.
Gucken wir, ob das alles so schön ist, wie es in Excel World auch beschrieben wird.
Natürlich.
Natürlich.
Also.
Ja, und Osaka steht noch auf der Liste und dann halt Tokio muss man halt mitgenommen haben.
Ich muss sagen, so wenn du jetzt Kirchen sagst, Kumo, habe ich jetzt auch gerade so total den Sakamichi no Apollon, also Kids on the Slope, Flashback.
Ja, ja. Ah, ja. Warte, wo spielt der?
Ich weiß nicht, aber es gibt am Ende diese Szene mit der Kirche auf dieser Insel, abgelegen irgendwo im Süden von Japan.
Wo spielt das? Ich habe das nämlich neulich irgendwo gelesen, wo das spielt. Sasebo, ja. Das ist auch auf Kyushu. Kyushu, Nagasaki, relativ in der Nähe von Nagasaki, ja. So, Entschuldigung. Weiter.
Mal gucken, wo es den Dimbula noch hinzieht.
Ja, vielleicht überrede ich dich tatsächlich noch zu Sapporo.
Wir gucken mal. Wenn nicht, steht es beim übernächsten Mal auf der Liste, falls wir uns nicht verkrachen sollten.
Oh, eines der Ziele, die ich auch noch habe, ist Utsunomiya. Das ist eine relativ kleine Stadt auf dem Weg zwischen Tokio und Niku. Und es ist die Stadt, wo die meisten Gyoza gegessen werden von den Einwohnern. Und
okay.
Ich liebe ja Gyoza.
Ich auch.
Und in Utsunomiya gibt es ganz, ganz viele Restaurants, die Gyoza produzieren. Und super viele Gyoza-Restaurants. Und es heißt auch, es gibt dort die besten Gyoza in ganz Japan.
Jetzt bin ich überzeugt.
Und wir sind dort umgestiegen, als wir nach Niko gefahren sind. Aber hatten nicht genug Zeit, um Gyoza essen zu gehen. Aber das ist tatsächlich noch auf der To-Do-Liste. Es ging sich bis jetzt aber leider noch nie aus. Aber Gyoza essen.
Dimbu, ich habe noch ein Ziel fürs nächste Mal.
Ihr könnt auch, wenn ihr in Tokio seid, es gibt in Ikebukuro, im Sunshine 60-Gebäude, gibt es diese Namja Town.
Ja.
Und da gibt es so eine Gyoza-World innerhalb dieser Namja-Town. Und da gibt es 6 oder 7 Restaurants, wo man verschiedene Gyoza-Sorten probieren kann. Unter anderem auch die aus Utsunomiya. Und da waren wir letztes Mal und es war so geil, wir haben uns so ein Gyoza überfressen. Also
Scheiß aufs Ghibli-Museum, ab in die Gyoza-World.
Ja, Namja-World, Namja-Town, irgendwie so. Und die haben immer regelmäßig Kooperationen mit verschiedenen aktuellen Animes. Als ich da war, gab es Yuri on Ice-Stuff. Und damit ziehen sie halt regelmäßig die Leute wieder in diese World. Also die haben halt so einen Bereich, wo man so Schatzsuche mit Kindern machen kann. Die haben auch so ein paar Games dort. Also ist alles sehr kindgerecht. Also normalerweise würde ich sagen, ja, lohnt sich eher nicht so. Aber mit den Anime-Kooperationen und diesem Gyoza-Bereich, da kriegen sie mich garantiert nochmal rein. Also geht Gyoza essen. Vielleicht kriege ich Provision oder so, mal schauen.
Ich gebe den Raffling an.
Ja.
Bevor die Liste jetzt noch länger wird, ist es wieder Zeit, auf Wiedersehen zu sagen.
Oh nein.
Levi, deine letzten Worte.
Ja. Ich hoffe, das nächste Mal wird genauso schön wie die vorigen Male. Vielleicht sogar noch schöner, man wird sehen. Und beim übernächsten Mal hat der Dimbula vielleicht auch vor, noch was zu erzählen, wie es denn in Japan lief für ihn.
Ich wollte gerade sagen, dann treffen wir uns im Jahr zur Nachbesprechung wieder.
Richtig.
So, Kumo, danke, dass du da warst.
Ja, immer gerne. Über Japan kann ich nicht genug reden, tatsächlich. Hat mir Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Und dann wären wir auch wieder durch. Nächste Woche. Unser seit 2 Jahren geplanter Excel World vs. Sword Art Online Podcast. Aber wir haben den Grund, die Novel ist nämlich gerade erst erschienen. Wir haben tatsächlich
von
so lange, SAO. Von Sword Art Online. Wir haben tatsächlich so lange gewartet. Und der Name von dem Podcast ist Excel World vs. Sword Art Online. Das stand sogar schon fest, bevor das Videospiel, das gleichnamige Videospiel rauskam. Das will ich nur nochmal betonen. Alles klar, dann bis nächste Woche.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.